Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ein Buch für. Mein Name ist Marike und in diesem Podcast spreche ich mit KünstlerInnen über Bücher, die eine ganz besondere Bedeutung für ihr Leben und für ihren Beruf haben. Heute geht es aber nicht nur um Bücher, sondern auch um Musik und um die Verbindung von unterschiedlichen Kunstformen. Darüber habe ich mit Nina Scheidmantel gesprochen. Nina ist Pianistin und widmet sich neben ihren Konzerten einem Projekt, in dem sie Literatur, Musik und Tanz verbinden möchte. Die Bücher, die sie vorstellt, handeln vor allem von der Suche nach dem Lebensglück und vom Reisen. Hi Nina.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch sehr.
Geht's dir gut?
Ja, mir geht's sehr gut. Und dir?
Mir geht's auch ganz gut. Wir legen direkt los, oder? Ich stelle dich einmal kurz vor, damit alle direkt wissen, mit wem sie es heute zu tun haben.
Okay.
Du bist Pianistin. Du hast angefangen, mit 6 Jahren Klavier zu spielen und bist dann schon mit 15 Jahren als Jungstudentin an die Hochschule für Musik in Würzburg gegangen. Und danach hast du dort auch Vollzeit Klavier studiert.
Genau.
Und du wurdest schon früher und wirst auch heute noch von unterschiedlichen Stiftungen und Stipendien gefördert. Und man merkt auch, dass du sehr viel rumkommst. Also du hast ja schon in vielen Ländern mit unterschiedlichen Orchestern gespielt, also in Deutschland natürlich und in Belgien, in Lettland, in China und in den USA.
Ja, in den USA.
Und das ist so dein beruflicher Werdegang und aktueller Stand, oder?
Ja, genau. Mhm.
Du wohnst auch in Würzburg, hast du gerade gesagt. Wie ist es dann? Also gut, aktuell wahrscheinlich sowieso schwierig, aber fährst du dann von dort immer in die unterschiedlichen Städte und Länder und pendelst quasi die ganze Zeit?
Ja, also normalerweise schon. Würzburg liegt ja sehr zentral in Deutschland und man kommt mit dem Zug überall schnell hin, aber ist auch schnell in Frankfurt am Flughafen, dass man auch mal wohin fliegen kann. Aber in den letzten 1,5 Jahren war das ja nicht der Fall wegen Corona. Deswegen muss man mal schauen, wie es jetzt weitergeht, aber sonst finde ich Würzburg sehr schön und lebe da auch sehr gerne.
In den Büchern, die du mitgebracht hast für heute, geht es teilweise auch ziemlich viel ums Reisen, beziehungsweise die Protagonisten, die kommen auch ziemlich viel rum.
Genau, ja, das stimmt.
Dann lass uns direkt loslegen mit dem ersten Buch, das du ausgesucht hast. Mhm. Und das wird wahrscheinlich fast jeder kennen.
Genau, es ist ein sehr bekanntes Buch. Ich weiß nicht, ob es jeder gelesen hat, aber es wird ja auch oft in der Schule durchgenommen. Und zwar ist das von Johann Wolfgang von Goethe, Faust, davon ja, der erste Teil. Mhm. Ja, das ist eine Tragödie, die hauptsächlich in Prosa- und Versform geschrieben ist und ist eigentlich wie so ein Theaterstück aufgebaut mit 25 Szenen, habe ich nachgelesen. Genau, und da geht es hauptsächlich um die Figur Faust, der auf der Suche nach neuen Erkenntnissen und Erlebnissen ist. Also er ist ein Wissenschaftler und ist eigentlich ruhelos und rastlos und kann sein Leben eigentlich nicht so wirklich genießen. Und dann kommt er mit dem Teufel in Kontakt und schließt einen Pakt mit ihm. Und der Teufel verspricht ihm alles, was er sich wünscht und was er ersehnt. So lange, bis Faust dann auch so weit ist, dass er eine Erfüllung, die er erlebt hat, eine Dauer verleihen möchte. Und dann macht er eben den Pakt mit ihm und dann verkauft er seine Seele an den Teufel. Mhm. Genau. Und dabei lernt er auch ein Mädchen kennen, das ist das Gretchen, und stürzt sie damit auch ins Unglück, weil er ja mit dem Teufel in Kontakt kommt. Und ja, das ist einfach ein sehr interessantes Thema, wie ich finde. Mhm. Weil oft ist man ja am Ende des Lebens angekommen und ja, hat vieles erreicht, aber ist trotzdem nicht erfüllt gewesen. Und Faust in dem Sinne hat dann den Pakt mit dem Teufel schließen können, was natürlich sehr makaber ist. Aber verkauft dadurch auch seine Seele, um nochmal eine zweite Chance im Leben zu bekommen.
Dieses Thema der Erfüllung, also am Ende des Lebens das Gefühl haben, man hat vielleicht was verpasst. Ist es sowas, was dich beschäftigt?
Ja, total. Also ich möchte nicht irgendwann alt werden und nicht erfüllt sein. Und ich strebe eigentlich schon mein ganzes Leben danach, etwas zu finden, was mich erfüllt. Das ist in dem Fall die Musik bei mir. Und ich bin sehr froh, dass ich das gefunden habe. Und ich wünsche das jedem anderen auch, dass sie das finden.
Ja.
Ja.
Du hast das Buch ja auch ausgesucht, weil das eben in der Musik oft thematisiert wird.
Genau. Also es gibt ja viele literarische Vorlagen schon für Faust, aber auch viele Komponisten haben sich der Thematik zugewandt, vor allem Liszt, also Franz Liszt. Ich habe mich im letzten Jahr, wo die Corona-Zeit war, sehr viel mit Liszt beschäftigt. Unter anderem seine Sonate in H-Moll gelernt. Und da habe ich, ja, es gibt so einzelne Themen, die meiner Meinung nach sehr die Charaktere der einzelnen Figuren in Faust auch wiedergeben. Und dann gibt es am Anfang den Abstieg in die Hölle, das sind so Oktavläufe, die abwärts gehen. Und dann gibt es ein Faustthema, ein Thema, das von Mephisto ist, das sehr diabolisch und teuflisch klingt. Und dann gibt es noch ein sehr liebliches Thema, das würde ich Gretchen zuordnen. Ich habe dann mal ein bisschen nachgeforscht und Liszt hat tatsächlich auch eine Faust-Symphonie geschrieben, die ich vorher nicht kannte. Und da gibt es, also jeder Satz hat praktisch den Namen einer Figur aus dem Stück. Und er hat auch vier Mephisto-Walzer geschrieben. Der eine davon ist der Tanz in der Dorfschenke, was ja auch eine Szene aus dem Buch ist. Und
ja.
Ich fand das einfach erstaunlich, dass die Thematik nicht nur in der Literatur, sondern auch in der Musik wiedergegeben wurde. Und ja, es gibt auch andere Komponisten, die das verarbeitet haben, unter anderem Wagner, Schubert oder Schumann. Aber ja, vielleicht führt das zu weit.
Hilft dir das dann beim Lernen oder beim Einstudieren, besser gesagt, oder dann auch beim Spielen, also wenn du diese Geschichte vor Augen hast?
Ja, also beim Spielen auf jeden Fall. Da ich dann die Charaktere in der Musik einfach auch besser rüberbringen kann, wenn ich mir das vorstelle, dass jetzt gerade die eine Person auftritt. Und es gibt ja auch in der Musik so eine Art Komposition, also nicht eine Art Komposition, es gibt die Leitmotivtechnik, wo jeder Charakter praktisch eine Melodie zugeschrieben bekommt und die dann immer wieder in dem Stück vorkommt. Und das ist für mich der Liszt-Sonate auch so. Und das hat mich auch tatsächlich dazu inspiriert, ein Projekt zu gründen, das heißt Touch of Music. Und da möchte ich verschiedene Kunstformen verbinden auch. Also, und das ist eben das, was mich so fasziniert hat, dass man nicht nur Literatur und Musik verbinden kann, sondern auch in Tanz umsetzen kann. Und dadurch die Figuren vielleicht noch besser hervorheben kann. Und dann hat man einerseits das Buch und die Musik, und dann auch noch den Tanz.
Ja, voll cool. Hast du das Projekt erst letztes Jahr oder so gestartet, oder? Also während Corona auch?
Genau, ja. Also den Wunsch, so ein Projekt zu starten, hatte ich eigentlich schon länger. Aber dann, als ich mich eben mit dieser Listsonate beschäftigt habe und dann auch ein bisschen mehr wieder mit Faust, das war ja schon sehr lange her, dass ich das gelesen habe in der Schule, und mich dann wieder mit der Thematik zu befassen und dann eine andere Sichtweise darauf zu haben, war auch sehr interessant. Weil vielleicht hat man in der Schule auch noch nicht alles verstanden.
Das ja. Finde ich sowieso. Also ich finde, Faust ist ein super Buch, aber man kann es, glaube ich, mit 15 oder so nicht verstehen.
Sehr schwierige Thematik auf jeden Fall.
Ja, voll. Bist du sonst ein Mensch, der Bücher doppelt liest?
Also wenn es jetzt ein richtig gutes Buch ist, vielleicht schon. Aber ich glaube eher, dass ich es auf mich wirken lassen möchte und dann vielleicht eher Passagen nochmal lesen, die ich sehr gut in Erinnerung habe.
Ja.
Aber ich würde Bücher vielleicht auch doppelt lesen, wenn ich die Zeit
habe. Okay. Vielleicht kannst du noch ganz kurz was zu deinem Projekt da erzählen, weil das finde ich eigentlich voll interessant. Also wie genau baust du da deine Vorführungen? Kann man das so sagen? Wie baust du das auf? Ja, was hast du dir da überlegt? So, wie viele Leute sind dabei? Und
also geplant ist es, dass wir Konzerte machen, wo also nicht nur eine Sache im Vordergrund steht, sondern es ein kunstübergreifendes Projekt ist, wo ich entweder alleine am Klavier sitze und spiele und dann eine Tänzerin dazu tanzt oder auch mehrere Tänzer oder mit Kammermusik, dass vielleicht noch eine Geige dabei ist oder auch andere Streicher oder andere Musiker. Ja, dass man das eben verbindet. Eine Show oder ein Konzert daraus macht und ein Programm erstellt und dann dieses Programm dem Publikum bestmöglichst zu vermitteln.
Soll es dann um literarische Motive gehen? Oder möchtest du irgendwie noch Lesungen mit involvieren? Oder?
Also gerne auch Lesungen. Das war auch meine Intention eigentlich, dass man alle Künste verknüpft. Auch literarische Sachen und vielleicht auch bildende Künste, was ja also vor allem mit Leinwandprojektionen auch möglich wäre.
Ja.
Einfach visuelle Aspekte auch hinzufügen vielleicht. Aber wir müssen das ja sowieso jetzt erstmal aufbauen und schauen, dass es ins Laufen kommt. Und dann habe ich natürlich sehr viele Ideen. Aber erstmal machen wir nur Musik und Tanz und später gerne auch andere Künste.
Genau. Wobei man kann ja schon ein bisschen was davon sehen auf Instagram vor allem, ne?
Genau, wer Interesse hat, kann auch gerne mal sich erkundigen. Wir haben auch Zeit.
Wie ist das für dich, wenn du mit anderen Kunstsparten zusammenarbeitest? Also wie da jetzt zum Beispiel mit Tanz, wo du ja sagst, du spielst vielleicht ein Stück und liest dir davor das Buch durch und hast dann so eine Vorstellung von dem Motiv oder von der Person oder wie auch immer. Ist das für dich leicht, mit einer Person aus einer anderen Sparte da auf einen Nenner zu kommen? Oder gab es da auch so Punkte, wo man sagt, so eigentlich hätte ich das total anders umgesetzt?
Also ich bin da sehr flexibel, aber jeder Austausch mit anderen Künsten ist eine Bereicherung. Und selbst wenn man nicht der gleichen Meinung ist, kann man ja von dem anderen auch lernen oder Kompromisse schließen. Also sehr offen für alles. Und ich habe mit den Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und wir waren jetzt nicht in jedem vielleicht einig, was wir machen wollten, aber kamen dann auch sehr schnell auf gute Lösungen. Und das ist auch das Spannende daran, dass man miteinander das zum Wachsen bringt.
Ist das eine intensivere Erfahrung, wenn du da jetzt zum Beispiel mit ein oder zwei TänzerInnen zusammenarbeitest, als wenn du mit einem ganzen Orchester spielst?
Es ist eine andere Erfahrung. Intensiver würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, weil es natürlich auch super toll, wenn dann ein ganzes Orchester hinter einem sitzt und das ist so gewaltig vom Klang her, dass man ja das gar nicht vergleichen kann. Aber es ist sehr interessant, auf jeden Fall mit Tänzern zu arbeiten, weil sie eine ganz andere Sicht an die Kunst haben. Wir gegenseitig einfach viel voneinander lernen können. Ich glaube auch, dass ich ihnen sehr viel mit der Musik mitgeben konnte und andere Sichtweisen darauf, die sie vorher vielleicht nicht kannten und umgekehrt genauso.
Ja, cool. neue Sichtweisen, die findet auch der Protagonist in dem zweiten Buch, das du vorstellen möchtest. Beziehungsweise genau. Er sucht danach.
Ja, das ist Hector. Das ist der Protagonist von dem Buch Hectors Reise von François Delors. Also, mein Französisch ist jetzt nicht das Beste, aber ich hoffe, ich habe es gut richtig. Also, Hector ist ein Intellektueller, über den Delors sehr viele Bücher geschrieben hat. Und in diesem Buch, wo er auf Reisen ist, ist er auf der Suche nach dem Glück. Er ist ein erfolgreicher Psychiater und macht sich sehr viele Gedanken über das Leben, weil er viele Patienten hat, bei denen man eigentlich meinen könnte, dass sie glücklich sein müssten aufgrund ihrer Lebensumstände, was natürlich sehr objektiv betrachtet ist. Und im Gegenzug dazu arbeitet er auch in der Klinik, wo wirklich psychisch kranke Menschen sind, die aber eigentlich zufrieden wirken und denen es eigentlich schlechter geht, die aber glücklicher sind. Und er fragt sich ja, wovon hängt das Gefühl eigentlich ab, dass man glücklich ist und wie kann er seine Patienten glücklicher machen oder wie kann er den Unglücklichen besser helfen. Deswegen begibt er sich auf eine Reise, um das Glück zu suchen. Mhm. Und bereist verschiedene Kontinente, in denen er die Leute befragt, ob sie glücklich sind und was für sie Glück ausmacht. Und das notiert er sich alles in einem Notizbuch. Und am Ende der Reise hat er 23 Lehrsätze über das Glück und ist dadurch ein bisschen weiser geworden. Genau, und er hat beschlossen zu reisen, um sein Leben zu verändern, weil er gemerkt hat, dass irgendwas nicht richtig war.
Ist das Reisen für dich auch ein wichtiger Aspekt bei deiner Arbeit?
Ja, sehr. Also ja, einfach in den unterschiedlichen Ländern herrschen unterschiedliche Kulturen und dadurch kann man auch sehr viel lernen, auf jeden Fall. Und ich finde es auch wichtig, einfach viel zu sehen und viel zu reisen. Wenn ich so lange an einem Ort bin, dann merke ich, dass ich schon auch mal raus möchte.
Okay. Also hast du auch bei deinen Konzertreisen genug Zeit, um dir Städte anzuschauen oder mit den Leuten so in Kontakt zu kommen? Weil oft hört man ja so, ja, ach Gott, dann muss man irgendwie an einem Tag da sein und am nächsten schon wieder ganz woanders und dann am Ende sieht man gar nicht so viel.
Ja, das ist bei mir zum Glück noch nicht so, weil ich jetzt noch nicht so bekannt bin. Aber es ist schon toll, eine Konzertreise auch mit kulturellen Reisen zu verknüpfen. Und meistens, wenn ich irgendwo im Ausland ein Konzert habe, dann nutze ich die Zeit auch, um mir die Stadt, in der das Konzert ist, auch nochmal anzuschauen. Mhm. Genau. Und da gehe ich auch dann gerne unter die Leute und lerne die Leute kennen.
Cool. Was war so bis jetzt deine Lieblingskonzertreise oder Stadt oder Tour?
Schwierig zu sagen. Also eigentlich ja, also wenn ich mich entscheiden müsste, dann die Konzerttournee durch China, wo ich viele verschiedene Städte gesehen habe. Mhm. Und in den USA war ich in New York und in San Francisco. Es war auch beides tolle Erfahrungen, aber auch ganz andere Erfahrungen. Deswegen kann man nicht so sagen, was das Beste daran ist.
Ja. Wann hast du die Tournee durch China gemacht?
Das war 2016 und da war ich in Peking, Wuhan und Changsha. Und Wuhan und Changsha sind ziemlich im Süden, wo es sehr warm und auch hohe Luftfeuchtigkeit ist. Es war ein sehr großer Unterschied zu Peking. Es ist halt eine sehr große Stadt und manchmal gibt es auch sehr viel Smog und einfach eine ganz andere Erfahrung. Und in Peking wohnt auch ein Teil meiner Familie, weil meine Mutter ja daherkommt. Und das ist auch mal ganz schön dann.
War das das erste Mal, dass du dort warst?
In den beiden südlichen Städten ja, aber in Peking war ich schon öfters.
Okay, cool. Mhm. Kannst du vielleicht kurz erklären, weil also für mich als jemanden, der nicht aus der Musikbranche kommt, ist das irgendwie voll spannend, mal zu wissen, wie das eigentlich funktioniert. Also wie entsteht so eine Tournee? Also kommt da jemand auf dich zu und sagt, wir haben Lust, dass du da und da und da spielst? Oder wie wird das organisiert?
Also am einfachsten wäre es, wenn man einen Manager hat. Das habe ich leider nicht. Die Tina hat sich jetzt so ergeben, dass ich mit einem Professor nach Peking reisen konnte, der ein Konzert, das eigentlich er geben wollte, mir überlassen hat.
Oh, okay.
Dadurch haben sich Kontakte ergeben in China, unter anderem mit einer Professorin vom Konservatorium in Peking, und die hat dann veranlasst, dass man da mehrere Konzerte noch organisieren konnte. Das ist Professor Joe Guan Gren. Und sonst passiert es oft, dass im Publikum jemand sitzt, der dann eventuell begeistert ist oder so und dann sagt, hey, ich kenne da diese Konzertreihe oder kenne diese Kontakte. Und dann ergibt sich das meistens so.
Okay, cool.
Aber um nochmal vielleicht auf das Buch zurückzukommen. Ich finde, was mich auch sehr fasziniert hat an diesem Buch, ist, dass es sehr einfach geschrieben ist und sehr kindlich fast schon. Aber es total auf den Punkt bringt, wie sich der Charakter gerade fühlt. Und das fand ich so sympathisch, weil es muss nicht immer unbedingt komplizierte Sprache sein, um seine Gefühle ausdrücken zu können. Und diese 23 Lehrsätze über das Glück wurden alle immer mit einer kleinen Geschichte verbunden. Was ich auch sehr schön fand, weil man dann, also für mich war das dann einfach einfacher zu verstehen, was er damit meinte. Und man kann im Internet auch die Liste der Lehrsätze durchlesen. Und es sind alles sehr weise Sätze. Aber ich finde, wenn man das Buch gelesen hat und die Hintergrundgeschichte dazu kennt, dann bringt es einen noch mehr zum Schmunzeln. Das ist einfach sehr liebenswürdig geschrieben.
Gibt es da so einen Punkt, der dir besonders viel bedeutet oder den du dir zu Herzen nimmst?
Also ich habe sie mir durchgelesen und da ist mir gleich einer im Sinn geblieben. Und das ist der, Vergleiche anzustellen, ist ein gutes Mittel, sich sein Glück zu vermiesen.
Ich glaube, das ist sogar der erste gleich, oder?
Genau, das ist der erste. Und ja, man vergleicht sich ja sehr oft einfach mit anderen auch, was eigentlich total unnötig ist, weil jeder ja eine individuelle Person ist und man das gar nicht vergleichen muss. Aber man macht es trotzdem und da habe ich auch schon selbst gemerkt, dass es mir dann nicht gut ging, wenn ich mich selbst mit anderen verglichen habe. Und die Geschichte, die in dem Buch dazu passiert, ist ganz interessant, weil das eine Ansichtssache ist. Das war im Flugzeug und Hector saß in der Economy Class, aber sein Sitzplatz war doppelt vergeben. Deswegen wurde er in die Business Class versetzt und da saß er dann neben einem Businessmann, von der First Class in die Business Class degradiert wurde von seinem Chef. Und dann hat er sich nur beschwert, wie schlecht das alles ist. Aber Hector hat sich so glücklich gefühlt, von der Economy in die Business Class zu kommen. Und das ist ja eine Ansichtssache, wie man das Glück empfindet dann auch.
Ja, voll. Und vor allem, von welchem Standpunkt aus man eine Situation betrachtet.
Genau, da kommt es auch sehr viel auf Vergleichen an.
Ist das Vergleichen für dich auch in der Arbeit ein Thema? Oder war das früher so im Studium oder so?
Ja, sehr. Also vor allem, wenn man irgendwie das gleiche Stück mit jemandem gespielt hat. Und jetzt weiß ich, dass natürlich Interpretationen immer unterschiedlich sein können und jeder auch seine eigene Interpretation mit reinbringt. Aber früher war das schon so, dass man viel verglichen wurde.
Okay.
Ja. Aber um nicht nur alles auf die Vergleiche zu sagen, wollte ich noch ein anderes dazu sagen. Und zwar ist das die Nummer 8. Und das ist das Glück, mit den Menschen zusammen zu sein, die man liebt, und Unglück, von ihnen getrennt zu sein. Das fand ich sehr schön.
Ist das denn für dich schwierig, wenn du länger unterwegs bist?
Also schwierig eigentlich nicht. Natürlich vermisst man dann vielleicht die Leute, die man gerne um sich hat, aber man weiß ja, dass man sie auch wieder sieht.
Aber bist du dann immer allein unterwegs oder hast du jemanden mit dabei?
Meistens reist meine Mutter mit und Freundin ist auch schon öfters mitgekommen. Wenn es halt gerade passt.
Ja.
Und wenn nicht, dann reise ich auch alleine. Aber in der Kammermusik ist das ja sowieso so, dass man nicht alleine reist, weil man die Partner auch dabei hat, die Ensemble-Partner. Das ist auch so schön.
Wollen wir zum letzten Buch kommen?
Gerne.
Das ist das neueste Buch von allen, glaube ich.
Genau.
Ja.
Gut. Das habe ich jetzt auch vor kurzem erst gelesen.
Ah, okay. Das ist das Buch Till von Daniel Kehlmann.
Genau. Da geht es um Till Eulenspiegel. Aber er ist eigentlich nur eine Randfigur in diesem Roman. Er ist ja ein Gaukler oder auch ein Narr. Und das Buch spielt zu Zeiten des Dreißigjährigen Kriegs. Und Till als Gaukler nutzt so ein bisschen die Manipulierbarkeit der Menschen aus und verspottet sie auch, wenn sie auf ihn hereinfallen oder so. Und ja, macht auch Shows, reist von Stadt zu Stadt. Und also, das heißt Shows. Das ist eigentlich, dass er über ein Seil läuft. Und dabei so leichtfüßig aussieht, als wäre es überhaupt keine Überwindung. Da gibt es ja diese Szene mit den Schuhen, die er sammelt und dann zusammenknotet und dann wieder herunterwirft und dadurch Chaos stiftet. Das ist ja sehr ulkig. Mhm. Genau, aber in diesem Buch fand ich das so interessant, dass Daniel Kehlmann diese komische Figur von Till Eulenspiegel in eine Situation gesetzt hat des 30-jährigen Kriegs, was ja eigentlich ein sehr schrecklicher Ort ist. Und dass man da auch ein bisschen diese Narrheit braucht, um darüber hinwegzukommen, über diese Schrecken. Und dass die Leute das auch wirklich brauchen. So wie vielleicht jetzt in der Corona-Zeit die Kunst auch gebraucht wurde, aber leider nicht stattfinden konnte.
Ja.
Die Bevölkerung zu der Zeit hat auch sehr viel noch an Magie und Aberglaube gedacht. Und der Vater von Till war eigentlich ein einfacher Müller, hat sich aber sehr viel für Wissen interessiert auch und hat viele Bücher aus verbrannten Kirchen oder so gerettet.
Mhm.
Und darunter befand sich auch dann ein lateinisches Buch, was ja eigentlich nur der Oberschicht zugestanden hatte. Und weil er dann sehr viel sich angelesen hat an Wissen, wurde er dann auch der Hexerei beklagt und dann auch erhängt, weshalb Till fliehen musste, weshalb er dann eigentlich auch erst Gaukler geworden ist und sich dem fahrenden Volk angeschlossen hat. Und ja, das ist einfach ein sehr bewegendes Buch, wie er auf seinen Reisen verschiedene Orte bereist hat, verschiedene Menschen kennengelernt hat, die unterschiedlich mit der Kriegssituation auch umgehen. Also er war kurze Zeit auch Narr bei einem König, und ist dann aber weitergereist und kam dann auch in Lager, wo ja Soldaten gehaust haben, die Verwundete gepflegt haben. Und ja, das war sehr intensiv beschrieben in diesem Buch. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber es hat mich auch sehr betroffen, als ich das gelesen habe.
Ja.
Und die ganze Art zu schreiben fand ich sehr faszinierend.
Ja, also es ist quasi nicht nur, dass er diese lustige Figur in ein trauriges Szenario setzt, sondern auch explizit ihn konfrontiert mit einer traurigen Situation sozusagen. Ne? Also da knallen irgendwie die Emotionen voll aufeinander dann.
Ja, sein ganzes Leben war ja eigentlich tragisch, dass sein Vater auch erhängt wurde und er dann fliehen musste, aber ja, er hat trotzdem sein Ding weiter durchgezogen.
Ja, letztendlich muss man dazu sagen, dass Daniel Kehlmann da auch eine Art Interpretation macht. Also er nimmt diese Figur, die ja öfter schon in der Literatur irgendwie behandelt wurde, und greift sie nochmal auf, eben wie du gesagt hast, in einer ganz neuen Zeitepoche sozusagen.
Genau. Ja, also er vermischt praktisch Historisches mit Fiktivem.
Mhm.
Und manchmal war es für mich auch schwierig, zu erkennen, was jetzt wirklich wahr ist und was fiktiv. Aber das finde ich auch das Tolle daran. Mhm.
Das macht Daniel Killmann, glaube ich, eh oft. Also er ist ja bekannt für Die Vermessung der Welt. Das war, glaube ich, sein erfolgreichster Roman. Und da ist es ja auch so, dass er also reale Figuren nimmt und eine fiktive Handlung sie ausführen lässt, sozusagen.
Ja, ja, das finde ich sehr spannend auf jeden Fall.
Mhm. Du hast ja auch gesagt, dass die Figur oder die Geschichte von Till Eulenspiegel ja auch in der Musik eben aufgeschnappt wird.
Ja, genau. Also es gibt eine symphonische Dichtung von Richard Strauss, die heißt Till Eulenspiegels lustige Streiche, Opus 28. Das ist, genau, so eine symphonische Dichtung mit großem Orchester und dauert so eine Viertelstunde. Mhm. Ich finde, da kommt es auch sehr gut rüber in der Musik, was lustige Streiche vollbringt.
Hast du das Buch gelesen, weil du das gehört hast? Oder hast du das gehört, weil du das Buch gelesen hast?
Was gehört?
Also die Musik, die symphonische Dichtung.
Die Musik, die kannte ich schon länger.
Ach so.
Mhm. Das Buch hat mir mein Freund empfohlen. Also hat keinen Zusammenhang damit, aber ich musste dann sofort auch an die Figur Till Eulenspiegel denken und wusste natürlich auch, dass die Musik schon existiert. Mhm. Und ich habe den Till Eulenspiegel eigentlich immer so als Witzfigur wahrgenommen. Deswegen fand ich den Kontrast mit dem Buch zum 30-jährigen Krieg auch sehr berührend und ja, ging mir sehr nahe auf jeden Fall. Mhm.
Hörst du die Musik jetzt anders, wenn du diese Geschichte quasi im Hinterkopf hast?
Also die Geschichte ist ja nicht zwingend auf Till Eulenspiegel zugeschnitten, deswegen glaube ich nicht, dass die Musik genau diese Geschichte wiedergibt, sondern schon eher die lustigen Streiche, wie auch der Titel sagt eigentlich.
Klar.
Aber ich höre eigentlich jedes Musikstück immer wieder anders, wenn ich es nochmal höre. Deswegen.
Okay.
Auf die Frage dann ja.
Okay, cool. Du hast ja auch gesagt, dass du das Buch ausgesucht hast, weil es dich so daran erinnert oder weil es verdeutlicht, wie wichtig Meinungsfreiheit ist. Mhm. Inwiefern hat das was mit dem Buch zu tun? Oder kannst du was dazu sagen, ohne zu viel zu spoilern?
Ja, also es geht ja schon auch darum, dass man aufpassen musste, was man sagt und welche Meinung man hatte. Mhm. Und weil der Vater von Till auch zu viel gesagt hat, wurde er auch der Hexerei bezichtigt und aufgehängt. Und da muss man einfach sehr vorsichtig sein, was man sagt. Das hat mich auch daran erinnert, dass wir sehr dankbar sein können, dass wir heutzutage in einer Gesellschaft leben, wo man Meinungsfreiheit hat. Mhm. Und dass gerade in unserem Land auch kein Krieg herrscht.
Ja.
Das hat mich schon sehr zum Denken gebracht, dieses Buch. Weil diese Schrecken des Krieges auch so bildlich dargestellt wurden. Obwohl Daniel Kehlmann ja auch in keinem Krieg gewesen ist, aber dass er das trotzdem so in der Sprache ausdrücken konnte, war sehr emotional für mich. Ja.
Krass.
Was man vielleicht noch zu dem Buch sagen könnte, ist, dass es gibt mehrere Kapitel, ich glaube 8, und es gibt immer sehr große Sprünge. Also wenn ein neues Kapitel beginnt, dann muss man sich erstmal zurechtfinden und schauen, welche Personen sind da überhaupt und wo spielt das gerade ab und gibt es vielleicht auch einen zeitlichen Sprung? Also mir hat das sehr gut gefallen, dass man da immer wieder so wie ins kalte Wasser geworfen wurde und sich zurechtfinden musste im neuen Kapitel. Aber dann im Nachhinein hat man gemerkt, da und da findet das jetzt gerade statt und das verknüpfe ich jetzt mit dieser Geschichte, die vorher schon gewesen ist. So. Fand ich sehr interessant.
Ist das dann ähnlich wie bei Hektors Reise? Weil da hast du ja auch gesagt, dass es wie so kurze Geschichten zu den einzelnen Lektionen sind.
Also in Hektors Reise ist es anders, weil es chronologisch folgend ist.
Okay.
Und da könnte ich vielleicht noch dazu sagen, er ist offensichtlich in China, in einem afrikanischen Entwicklungsland gewesen und in den USA. Mhm. Aber die Länder wurden nie benannt mit Namen. Es wurden nur beschrieben, was er gerade gesehen hat und was er erlebt hat. Und dann war offensichtlich klar, dass er sich genau in diesen Ländern befindet. Und auch wie er die Menschen beschrieben hat, war sehr objektiv betrachtet. Hm. Und er hat alles okay. sehr klar und deutlich beschrieben, aber nie Namen genannt.
Aber es ist schon aus Hectors Sicht geschrieben, oder?
Genau, ja. Also aus Hectors Sicht, aber nicht in der Ich-Form. Also es wird erzählt.
Ja, trotzdem irgendwie voll spannend, dass du jetzt sagst, es ist relativ objektiv, obwohl also es eben aus seiner Sicht ist und er ja das alles irgendwie subjektiv verarbeitet, also in diesen Lektionen, ne? Und
ja,
also genau. sehr persönliche Lektionen daraus zieht.
Ja, aber ich hatte so das Gefühl, dass alles, was er gesehen hat, hat er beschrieben und man konnte sich sehr gut mit Hector einfach identifizieren. Also ich zumindest, weil ich auch manchmal einfach Gedanken habe und Sachen sehe und dann mir genau vorstellen kann, wie ich es beschreiben würde. Und das fand ich sehr toll an diesem Buch.
Mhm, cool. Schreibst du auch manchmal?
Also nein.
Okay. Weil du gerade meintest, so, dass du Sachen siehst und du wüsstest, wie du sie beschreiben würdest. Deswegen.
Eher mitteilen und anderen erzählen als schreiben.
Ja.
Also als Kind habe ich schon, also als Kind, als Jugendliche habe ich schon manchmal Gedichte auch geschrieben, aber jetzt eigentlich nicht mehr. Mhm. Eigentlich schade, vielleicht sollte ich wieder anfangen. Ja.
Ja. Aber eigentlich voll cool, dass du so sagst, du weißt manchmal direkt im Moment, wie du es jemandem erzählen würdest.
Ja.
Weil letztendlich ist ja auch das Schreiben, also das Buchschreiben oder Geschichte schreiben oder Gedichte schreiben, ist ja auch nichts anderes als eine Geschichte erzählen, so. Also oft. Mhm.
Ja.
Ist das Klavierspielen oder das Musikmachen für dich auch so eine Art Geschichte erzählen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, dass ich immer eine Geschichte irgendwie erzählen möchte. Oder vielleicht keine Geschichte erzählen, aber Emotionen vermitteln möchte, auf jeden Fall.
Ja.
Und ja, wenn ich das Publikum nicht berührt habe mit meiner Musik, dann ist das für mich sehr schlimm. Ja, ich möchte immer etwas sagen damit und ja, auch vielleicht eine Geschichte erzählen.
Okay, ich danke dir fürs Gespräch.
Ja, danke dir auch.
Ich fand es mal wieder voll interessant, wie viele Parallelen es auch so zwischen den Büchern gibt, so allein durchs Reisen. Also das Reisen zieht sich wirklich durch jedes Buch durch und gerade Faust und Hectors Reise sind eigentlich total ähnlich, so in diesem Suchen nach dem Glück oder nach dem Moment, der einen erfüllt.
Ja, das war mir gar nicht so bewusst, als ich die Bücher ausgesucht habe, ehrlich gesagt.
Und Till ja letztendlich auch, ne? Also er reist herum und wahrscheinlich könnte man eher sagen, dass er als Gaukler für die Glücksmomente von anderen sorgt oder sorgen möchte.
Mhm, genau. Und vielleicht auch ein bisschen Zuflucht zu geben.
Hm. Ist es für dich auch ein Thema, so Zuflucht geben und so? Also hast du das Gefühl, oder hast du da auch mal Feedback bekommen?
Also es war eigentlich nie ein Thema für mich, aber ich würde schon behaupten, wenn man ins Konzert geht und vielleicht sucht man da auch ein bisschen Zuflucht vom Alltag, dass man in den Konzertsaal kommt, ja, einen Ort hat, in dem man sich zurückziehen kann und jetzt einfach nur mal sich auf die Musik konzentriert und alles andere abschalten kann. Das wäre für mich auch das Ideal für die Zuschauer oder Zuhörer.
Mhm. Ist das für dich auch so, wenn du selber spielst?
Ja, doch. Also wenn ich gerade vielleicht in einer emotionalen Situation bin, dann setze ich mich auch gerne einfach alleine ans Klavier und fange an, irgendwas zu spielen. Und es hat mir auch schon sehr viel geholfen, damit schwierige Situationen zu verarbeiten. Und ja, für mich ist das so meine kleine Therapie.
Schön.
Ja, und es tut einfach gut. Und es gibt auch Musik für jede Emotionslage.
Mhm.
Ja. Finde ich auch so toll.
Ja. Ja, es gibt halt vor allem wirklich Musik für jeden Menschen so und für jeden Geschmack.
Genau, also, ja.
Und das finde ich halt immer sehr faszinierend an Musik, weil es unabhängig von der Sprache einfach total verbinden kann und Emotionen, wie du gesagt hast, ausdrücken kann und irgendwie auch ein Zufluchtsort sein kann.
Ja, also. Genau. Und auch, dass man Menschen damit berühren kann, auch wenn sie nicht dieselbe Sprache sprechen, wie du gerade gesagt hast.
Ja, das ist schön. Okay.
Ja.
Dann vielen Dank.
Sehr gefreut, mit dir zu reden.
Ja, mich auch. Schön, dass du dabei warst.
Ja, danke auch.
Und dann wünsche ich dir alles Gute und ich hoffe, dass bald wieder Konzerte stattfinden können.
Ja, hoffe ich auch.
Und auch, dass dein Projekt gut läuft.
Mhm. Ja, ich hoffe natürlich, dass wir bald starten können mit Konzerten.
Ja.
Gut. Halte ich dich auf dem Laufenden.
Ja, gerne, auf jeden Fall. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
Danke dir auch.
Und bis bald. Bye. Tschüss.
Das war die 6. Folge des Podcasts Ein Buch für. Heute nicht nur mit Buchempfehlungen, sondern auch mit wunderschöner Musik. Und alle Einspieler, die ihr gehört habt, stammen aus Aufnahmen von Nina Scheidmantel, mit der ich heute gesprochen habe und die mir freundlicherweise erlaubt hat, die Ausschnitte für den Podcast zu nutzen. Alle Infos und Verlinkungen zu den Stücken findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und ebenfalls in den Shownotes findet ihr wie immer alle Bücher, über die wir heute gesprochen haben. Und hier gibt es auch nochmal die kurze Zusammenfassung. Buch Nummer 1. Ein Klassiker, den einige von euch vielleicht sogar schon gelesen haben. Und zwar Faust 1. Der Tragödie erster Teil von Johann Wolfgang von Goethe. Ein Buch für die Suche nach Erfüllung. Das zweite Buch heißt Hektors Reise oder die Suche nach dem Glück von François Lelor. Und das ist ein Buch für das Glück. Das letzte Buch, das Nina vorgestellt hat, war Till von Daniel Kehlmann. Und das ist ein Buch für Kontraste. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, freue ich mich natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Die neue Folge erscheint voraussichtlich am Donnerstag, den 7. Oktober 2021. Bis dahin, macht's gut und natürlich viel Spaß beim Lesen.